Herzlich willkommen. Mein Name ist Dan Ting Nguyen.
Und mein Name ist Nina Reibrich.
Heute werfen wir einen Blick auf die Zukunftswerkstatt Diversity Check Ost-West. Eine Zukunftswerkstatt von Fluxus Quadrat TV, welche am 14. und 15.06.2024 stattgefunden hat.
Und im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt haben wir uns FreundInnen und KollegInnen und MitdenkerInnen eingeladen, um gemeinsam über Migration und Diversität zu diskutieren und den Diskurs in Deutschland und Europa irgendwie nochmal neu zu beleuchten.
Warum haben wir das gemacht? Oft dominiert von angloamerikanischen Perspektiven bleiben ostdeutsche und mittelosteuropäische Ansätze in antirassistischen Diskursen häufig außen vor.
Und gemeinsam mit Partnern aus Berlin zum Beispiel, Savvy Contemporary, oder auch hier aus Hamburg, Hayusom, ein multiperspektivischem Ensemble, aber auch Danilo Staros da aus Sachsen und auch KollegInnen vom Postmigrantischen Radio, haben wir Fragen gesammelt. Wir haben irgendwie versucht, neue Perspektiven kennenzulernen. Und wir haben uns einfach Stimmen eingeladen, die frische Impulse liefern und gemeinsam nach einem europäischen Update gesucht.
Und diese Zukunftswerkstatt ist halt eine Zukunftswerkstatt. Und das bedeutet, das ist ein Beginn des gesellschaftlichen und intellektuellen Austauschs. So haben wir es zumindest verstanden und wir wollen daran weiterarbeiten hier bei Fluxus Quadrat e.V.
In der folgenden Keynote der Zukunftswerkstatt Diversity Check Ost-West durften wir einen der bedeutendsten deutsch-asiatischen DenkerInnen der Bundesrepublik begrüßen, Yen Niha.
Und Ni ist ein Politikwissenschaftler und hat sein wissenschaftliches Leben, der hat da Gesellschafts- und Migrationstheorien der Hybridität, also er hat sich sein Leben damit gewidmet. Und ich vielleicht nochmal kurz, also der ist ein bisschen ein Idol von mir. Er war einer der ersten deutsch-asiatischen WissenschaftlerInnen der Bundesrepublik. Und deswegen ist er einfach ein ziemlich besonderer Mensch für mich.
Und in dem Vortrag, den wir von ihm hören durften, beleuchtet er so ein bisschen die Ursprünge und die Herausforderungen des Begriffs BIPOC. Und ich glaube, das war für uns ein extrem wichtiger Vortrag, weil es einfach unsere Diskurse und Debatten der letzten Jahre, unsere Arbeit bei unserem Verein Fluxus Quadrat e.V. sehr stark dieser Frage gewidmet sind, wie können solche Begriffe sich auf einen europäischen Kontext überhaupt übertragen lassen und welche Erfahrungen, die wir in Deutschland und Europa machen, passen eigentlich zu Begriffen, die aus einer Bürgerrechtsbewegung des Schwarzen Amerikas kommen. Und deswegen war das ein sehr spannender und inspirierender Vortrag für uns.
The term person of color is used in attempts to unify non-white people in their fight for racial justice in America. However, black people are often ignored and looked over when it comes to the allocation of that justice. We are taken seriously, we are laughed at, the butt of the joke, and simply disregarded. Woman of color does not mean black either. Too often when a person or brand uses these labels, it excludes black people with or without intention. Other minority groups do not face the same challenges and struggles as black people do, and people who use these broad terms may not realize that. Das ist ein Zitat von Trinity Bland, einer schwarzen Journalistin, was in der Entstehung als Stärke transgressiver Begriffe verstanden wurde, die über die eigenen Community- und Identitätsfixierungen hinausgehen und die eigenen Kämpfe mit den Kämpfen von anderen oder ähnlich unterdrückten Gruppen verbinden, wird in neuen schwarzzentrierten Diskurs nun als Problem definiert. Da die Inklusion Unsichtbarkeit zur Folge hätte und Schwarze nicht ausschließlich im Fokus stehen. Der Wunsch nach der Anerkennung der Besonderheit schwarzer Erfahrung wird als unvereinbar mit gemeinsamen Benennungen begriffen. In dieser Perspektive sind gemeinsame Bezeichnungen nur dann möglich, wenn sie wie BIPOC bestimmte Gruppen explizit hervorheben. Gleichzeitig fällt auf, dass dieser Diskurs sich nicht mal mit den naheliegenden Grund- und Problemstellungen ihrer Kritik auseinandersetzen. Wenn, wie gefordert, POC mit Black gleichzusetzen wäre und beide das Gleiche bedeuten, wie können dann communityübergreifende Bündnisse gestärkt werden? Wenn sie andere Betroffenheiten marginalisieren, kann eine solche Gleichsetzung politisch überhaupt sinnvoll und wünschenswert sein? Da auch andere diskriminierte Gruppen ebenfalls die Besonderheit ihrer Rassismuserfahrung hervorheben könnten, wird schnell klar, dass solche Logiken gemeinsame Ansätze konterkarieren. Next slide. Neben schwarzzentrierte sehen auch afrozentrierte und schwarznaturalistische Perspektiven den POC-Ansatz als eine putsche Ablenkung von ihren partikulären Kernanliegen an. Statt kontextuell und situativ Unterschiede wie Gemeinsamkeiten zu reflektieren und darauf politisch zu reagieren, arbeitet der BIPOC-Ansatz wie der Name schon sagt, grundsätzlich anders und macht eine kategorische Unterscheidung. Zitat von Hira Dio, der indisch-amerikanischen Soziologin. BIPOC is purposeful and unapologetic about this exclusion, because BIPOC purposefully and by definition centers two particular groups, black and indigenous. All the other non-white groups within the fold are marginalized by design, grouped together in the leftover people of color section of BIPOC. Diese Zentrierung hat daher notwendigerweise den negativen Effekt, dass andere Communities of Color nicht als Subjekte mit eigenständigen Bezeichnungen, sondern aufgrund dieser kategorischen Unterscheidungsmerkmals negativ als nicht schwarz bzw. nicht weiß definiert werden. Spezifische Probleme und Gemeinsamkeiten zu sehen, bedeutet anzuerkennen, dass gemeinsame Ansätze und kontextuelle Selbstbezeichnungen grundsätzlich nur dann möglich sind, wenn alle Beteiligten kompromissbereit sind, situativ allgemeine Bezeichnungen zugunsten gruppenübergreifender Ziele zu akzeptieren und gemeinsam Anliegen nicht mit den eigenen Gruppenzielen zu verwechseln. Wer diese Bedingungen grundsätzlich unabhängig vom Kontext für nicht zumutbar hält, hat sich praktisch von solidarischen und nicht partikularistischen Projekten verabschiedet und hält höchstens symbolisch oder rhetorisch daran fest. Die BIPOC-Perspektiven setzen sich nicht mit der Frage auseinander, welche politischen und gesellschaftlichen Folgen eine so einseitige Konstellation für andere rassistisch marginalisierte Gruppen hat. Welcher Raum würde in einem solchen Szenario für nicht-schwarze Communities verbleiben und welche Rolle würden diese Gruppen dann noch spielen? Obwohl die schwarze Feministin Vida Thaler Interracial Solidarity anerkennt, schließt sie eine sowohl als auch Perspektive aus, in der sie je nach Kontext als Woman of Color für gemeinsame oder als schwarze Frau für spezifische Interessen eintritt. Am Ende kommt sie zu einem Entschluss, der auf der Ausschließlichkeit der eigenen Identität basiert. Sie sagt: "The idea of different groups of minorities working together to fight racism of all sorts is fantastic, but any effort that sees the struggles of all minorities as a single movement is actually harmful. Black women, for example, as a minority within a minority, and we are being left behind. Perhaps the best place to start is to retire that term woman of color altogether." Schwarze Stimmen, die sich gegen interkommunale Ansätze aussprechen, sind in den letzten Jahren lauter geworden. Mit der zunehmenden Sichtbarkeit systematischer Gewalt gegen Schwarze wächst auch der Wunsch und die politische Dringlichkeit, dieses Thema als absolute Pop-Priorität festzuhalten. Next slide. Achso. Zeitlich fällt auf, dass mit der globalen Prominenz und dem Erstarken von Black Lives Matter in der US-Politik sich anscheinend auch die Kräfteverhältnisse innerhalb der schwarzen aktivistischen Gemeinschaft verschoben haben und das historische Bündnis mit anderen Communities of Color an Attraktivität und Überzeugungskraft verloren hat, da es nicht mehr oder nicht in gleicher Weise notwendig erscheint, werden die politischen Kosten und Nachteile des Bündnisses jetzt anders wahrgenommen oder gewichtet. Mit dem Gefühl der zunehmenden eigenen Stärke wächst auch der politische Führungsanspruch, sodass die bemerkenswert aggressive Rhetorik gegen den als nachteilig empfundenen People of Color Sharing-Ansatz mit der Hochzeit von Black Lives Matter im Sommer 2020 zusammenfällt. Da diese Position statt vorsichtiger Abwägung rigoros die Abschaffung interkommunaler Selbstbezeichnung fordern und stattdessen in erster Linie die eigene Identität sehen, besteht die Gefahr eines identitätspolitisch verengten Partikularismus. Ungeachtet der tatsächlichen Begriffsgeschichte und der führenden Stellung schwarzer Akteurinnen und der Black Movement in POC-Zusammenhängen stellen Interessierte ihr Gefühl bzw. ihre Befürchtung in den Raum, dass spezifisch schwarze Erfahrungen in ihrer Besonnenheit unsichtbar gemacht oder gar ausgelöscht würden, was einen sehr gewaltvollen Effekt impliziert. Dabei bezieht sich das POC-Konzept gar nicht auf spezifische Betroffenheiten, sodass beispielsweise für den transatlantischen Handel mit versklavten Afrikanerinnen oder für die Genozide gegen Indigene der POC-Begriff gar nicht verwandt wird. Der POC-Begriff widersetzt sich dem rassistischen Teil-und-Herrsch-Prinzip und betont die gemeinsame Erfahrung aller Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Obwohl der Ansatz eine universalistische Perspektive für die Verdammten dieser Erde anbietet und alle Betroffenen empowert, ist er flexibel und hat keinen Ausschließlichkeitsanspruch. Wie die Beispiele oben verdeutlichen, lässt der POC-Begriff Raum für die Anerkennung und Artikulation von Differenzen und ist auch und ist dadurch auch innerhalb marginalisierter Zusammenhänge ansatzweise machtsensibel. Im Gegensatz dazu betont der BIPOC-Konzept verschiedene Gruppen, deren Erfahrungen nicht nur als verschieden, sondern auch als unterschiedlich gewaltvoll und daher als unterschiedlich wichtig angesehen werden, so dass einige besonders hervorgehoben werden müssen. Wie angesichts der Zentrierung, die als Privilegierung und Bevorzugung besonders schutzwürdiger Geschichten und Interessen ausgelegt wird, Solidarität gefördert werden kann, bleibt rätselhaft. Es ist auch erklärungsbedürftig, wieso eine grundsätzliche Betonung im Begriff BIPOC selbst überhaupt notwendig erscheint, da dieser Begriff nur dann verwandt werden soll, wenn keine gruppenspezifischen Themen, sondern allgemeine Betroffenheit adressiert werden. Was das spezifisch im Allgemeinen ist und warum es extra markiert werden soll, ist unklar und erscheint in dieser Form widersprüchlich. Die schwarze Pressesprecherin von Young Women Christian Association, die ich jetzt hier zitiere, Tisha Davidson, sagt, BIPOC does not replace naming black people and should not be used when referring to an individual or an issue that affects a specific group of people. Trotzdem begründet die schwarze Pressesprecherin Tisha Davidson die offizielle Verwendung zu Begriff in ihrer Organisation wie folgt und betont dabei mehrmals die Zentrierung von bestimmten Perspektiven. This is a term, BIPOC is a term specific to the United States intended to center the experiences of black and indigenous groups and demonstrate solidarity between communities of color. The term BIPOC is more descriptive than people of color or POC. It acknowledges that people of color face varying types of discrimination and prejudice. Additionally, it emphasizes that systemic racism continues to oppress, invalidate, and deeply affect the lives of black and indigenous people in ways other people of color may not necessarily experience. Lastly and significantly, black and indigenous individuals and communities still bear the impact of slavery and genocide. BIPOC aims to bring to center stage the specific violence, culture erasure, and discrimination experienced by black and indigenous people. It reinforces the fact that not all people of color have the same experience, particularly when it comes to legislation and systemic oppression. Im BIPOC-Ansatz werden bestimmte historische Kollektiverfahrungen als besonders wichtig anerkannt, während andere Erfahrungen, wie etwa mit der US-Kolonialisierung der Philippinen, die Eroberung der indigenen mexikanisch geprägten Südwestens der USA, der US-Imperialismus in Lateinamerika, die Internierung der japanischen Minderheit während des Zweiten Weltkriegs oder die spezifisch antimuslimische Gesetzgebung in diesem Kontext unerwähnt bleiben und dadurch unsichtbar gemacht werden. Auch im US-Kontext ist es nicht unproblematisch, prinzipiell von unterschiedlich wichtigen Geschichten mit Kolonialisierung und Rassismus auszugehen, da eine solche Einteilung bestimmte Geschichten und Gruppen privilegiert und andere marginalisiert. Ich zitiere jetzt wieder Mira Dio. Sie sagt, "The term purposefully creates hierarchies between people of color groups, consciously highlighting the two to acknowledge that not all people of color face equal levels of injustice. Thus, advocates use a BIPOC to further a political purpose to highlight the experience or agenda of black and indigenous people as essential, even though they are part of the overall people of color community." Eine Sicht, die grundsätzlich bestimmte Formen des Rassismus für wichtiger hält, wirft aufgrund ihrer vergleichenden wie schwerwiegenden Schlussfolgerung eine Reihe ethischer und methodologischer Probleme auf. Auch ist ungeklärt, ob ihre komparativen Schlussfolgerungen, die auf weitreichende theoretische, historische und empirische Annahmen beruhen, in dieser Form überhaupt gegeben sind. Die selektive wie klischeehafte Vorstellung, dass bestimmte Formen des Rassismus immer schwerwiegender und daher allgemein relevanter seien, ignoriert meines Erachtens auch schlicht die historische und soziokulturelle Komplexität der miteinander verwobenen Rassismen. Rassismen sind immer spezifisch, besonders relevant und miteinander verbunden. So macht das einfache Bild der Schwarz-Weiß-Binarität im US-Kontext nicht nur die Genozide gegen Native Americans unsichtbar, oder um ein anderes Beispiel zu nennen, dass alle rassifizierte Community spezifische Formen des systemischen Rassismus erfahren, die Tisha Davidson in ihren Ausführungen nicht bedenkt. Sie übersieht zum Beispiel, dass auch die Entrechtung chinesischer Migrantinnen und später aller Asians in den USA eine besondere historische Dimension und Relevanz haben, die miteinander in differenzierter Verbindung stehen. Mit dem Nationality Act von 1790 wurde das Einbürgerungsrecht zunächst auf freie Weiße beschränkt. 1848 erhielten Mexikanischstämmige, 1868 Schwarze und bis 1924 alle Indigenous People dieses Recht. Nur Asians, die als einzige rassische Gruppe durch die Ausweitung des Chinese Exclusion Act von 1882 zum Asian Exclusion Act von 1924 bereits von der Einwanderung in die USA ausgeschlossen wurden, wurden bis 1952 offiziell als Alien Ineligible to Citizenship, das heißt rassisch untauglich für die US-Staatsbürgerschaft, definiert. Auch in diesem Fall waren Asians als einzige und letzte Bevölkerungsgruppe von einer exzeptionellen, das heißt spezifischen Entrechtung betroffen. Diese Gesetze sind aber auch in den USA nur wenig bekannt und das Thema anti-asiatischer Rassismus wird gesellschaftlich auch kaum bearbeitet. Statt Exzeptionalismus wäre es daher weitaus sinnvoller, verwobene historische Realitäten in ihrer ganzen Komplexität anzuerkennen. Jede Form und nicht nur antischwarze, anti-indigenous Form des Rassismus ist wichtig und besonders relevant. Der BIPOC-Begriff fragt aber nicht danach, welche rassistische Erfahrung Schwarze und Indigenous nicht gemacht haben und was es bedeutet, wenn durch diese perspektivische Einführung andere Erfahrungen mit systemischem Rassismus und kultureller Auslöschung aus dem Fokus des Antirassismus fallen. Im Gegensatz zum POC-Ansatz werden nicht alle Rassismuserfahrungen miteinander verbunden und in einem egalitären wie gemeinsamen Rahmen eingebettet. Trotz der Euphemismen wie anders oder besonders ist es offensichtlich, dass der BIPOC-Begriff nicht inklusiv, sondern hierarchisch und exklusiv ausgerichtet ist. Wenn uns eine emanzipatorische und befreiende antirassistische Bewegung wichtig ist, dann ist es natürlich notwendig, über die Gefahren dieses Ansatzes zu sprechen. Ich erinnere mich an die Fable Animal Farm von George Orwell, in dem das Umschlagen von einem revolutionären Projekt zur Dystopie von dem Leitgedanken alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher ausgeht. In unserem Kontext lautet die Maxime, alle Erfahrungen mit Kolonialismus und Rassismus sind speziell, aber manche sind spezieller. Die Politik der Betonung von besonders schwerwiegenden Erfahrungen mit Kolonialismus und Versklavung führt sogar in schwarzen Communities zu Ab- und Ausgrenzung, die ihre negative Exklusivität aufzeigen. Besondere historische Betroffenheit wird dabei anscheinend als eine knappe politische Ressource vorgestellt, die besondere Ansprüche rechtfertigen, Verteilungskämpfe auslösen und daher nur Berechtigten zugänglich sein sollte. Ich zitiere jetzt den schwarzen Philosophen Kwame Anthony Appiah. Er schreibt: "The political movement ADOS, which stands for American descendants of slavery, wants to establish what it considers a properly cohesive form or cohesive notion of black identity, fencing out people like Barack Obama and Kamala Harris as new black usurpers of a native lineage of suffering." Die intersektionalen Spaltungen entlang besonderer Betroffenheiten, und damit komme ich auch gleich zum Schluss, können tendenziell weiter ausdifferenziert werden, da unterschiedliche Unterdrückungskategorien wie Race, Gender, Klasse, Sexualität, Alter, Ableismus und so weiter beliebig zusammenaddiert werden können. Ein unsolidarischer und ungerechter Umgang mit intersektionaler Identitätspolitik kann unproduktive Ausschließungen und Hierarchien hervorbringen, wie dieses Beispiel nochmal aufzeigt. Und zwar zitiere ich jetzt die schwarze Aktivistin, die über ihre Erfahrung auf einer Cis-Women of Color und Transgender-Women of Color LGBTQIA-Konferenz folgendes halt schreibt. Next slide. "I saw people who looked like me, spoke like me, who I shared oppression with, excluding me from shared space. I felt my sisters separating me as sister and naming me and the rest of our black and brown family as oppressors and conspirators. The gold medal of the Oppression Olympics is seen as a commanding spot for demanding change, for visibility and allocation of resources. Conversely, it is also an instrumental tool in the social segregation of various populations. And with this, barriers to solidarity are created and resentment between groups is formed and humaneness becomes asinine." Ich möchte jetzt mein etwas zu langen Vortrag mit einer letzten Frage abschließen. Next slide. Und zwar habe ich auch den Eindruck, dass der ganze BRP-Aufsatz seine Kritik ja nicht ernst nimmt, weil es ja logisch und argumentativ überhaupt keinen Sinn macht, nur Schwarze und Indigene aus diesem POC-Begriff auszuklammern. Von daher frage ich mich, wenn der POC-Begriff schwarze Geschichte unsichtbar macht, warum macht er nicht die Geschichte der asiatischen oder muslimischen Communities unsichtbar? Oder andersrum gefragt, vielleicht macht der POC-Begriff auch asiatisch-muslimische Diaspora-Geschichten unsichtbar, aber warum akzeptiert der POC-Ansatz genau also das und benutzt es weiterhin? Und ich bin jetzt auf jeden Fall auf die Reaktion sehr gespannt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu provokant war oder als zu destruktiv angesehen wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es halt zu einem produktiven Austausch halt gibt und wir halt in einem respektvollen Rahmen miteinander diskutieren können. Vielen Dank. Ich habe natürlich jetzt irgendwie nur meine bescheidene Perspektive auf diesen Begriff und diese Begriffsgeschichte vorgestellt. Sie beruhen ja auch teilweise auf Annahmen, die ich halt mache. Vielleicht gibt es halt auch ganz andere Perspektiven, die ich bisher noch nicht kenne. Von daher freue ich mich natürlich auch, auch zu lernen.
Vielen Dank. Das war ganz interessant, nochmal das zu hören, wie man das auch sehen kann und warum da so viel Macht drin steckt. Also ich habe von der Einleitung erstmal nur gehört, Machtdurchdrung. Ja, das war also der rote Faden. Es ist immer wieder Machtdurchdrung und man kann diese Positionen ja verschiedentlich wechseln. Eine Frage hätte ich dann doch oder zumindest eine Irritation, weil es gibt 2023 läuft das Ultimatum der Serbskisem aus, als Anerkennung des indigenen, als Anerkennung indigenes Volk gegenüber der Bundesregierung, die jetzt auch sozusagen einen Prozess führen wollen vom ILO. Und so wäre, ich teile das, dass es natürlich schwierig ist, in diesem deutschen Kontext indigen zu sprechen, aber es gibt in der Selbstbezeichnung in Deutschland tatsächlich mit der nationalen Minderheit der Sorben Indigene, die sich selbst so bezeichnen. Also die sind aber, glaube ich, in allen Vorstellungen gar nicht mitgedacht. Die meisten wissen gar nicht, dass es die gibt, weil die sind so weit assimiliert worden seit dem 19. Jahrhundert und Landraub und Kultur- und auch Umweltrassismus ausgesetzt, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Es sind 60.000 Sprecherinnen inzwischen noch. Eine der vielen sorbischen Sprachen ist inzwischen sogar gänzlich nicht mehr gesprochen. Es gibt nur noch Nieder- und Obersorbisch. Also das würde ich da sagen, müsste man mitdenken. Und vielleicht ist das auch eines der großen europäischen Themen. Denn die sorbischen Minderheiten in Polen sind durch die Westerweiterung Polens ebenfalls assimiliert worden und sind inzwischen gar nicht mehr als Sorben gelesen, sondern als polnische Familien, tragen aber zu einer bestimmten Zeit noch ihre Trachten, versuchen ihre Identität ein Stück zurückzugewinnen. Das ist eine recht unbekannte Geschichte und man müsste sich vielleicht sogar mit ihnen aus dieser POC-Geschichte heraus widmen und dann sagen, ja, dann wäre es ja nochmal interessant, sind denn die auch POC? Weil sie sind doch weiß. Wie ist das dann? Und ich glaube, es geht wirklich darum, wenn ich meine Augen schließe und nicht Farben sehe, sondern farbenfreudig sein will, wie auch immer, und sage, es geht um eine Machtposition, dann sind sie POC.
Ja. Es sind auf jeden Fall viele spannende Themen angesprochen, die du auch mit deinem Beitrag aufmachst. Ich möchte vielleicht so zwei, drei Punkte dazu anmerken. Ne? Also vielleicht wissen viele von euch gar nicht, dass es halt Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, also mit Leuten wie Encarnación Gutierrez Rodriguez oder auch Rita Steil oder Maisha Oma, eine feministisch, migrantisch, POC geprägte Community halt gab, wo halt sozusagen ganz unterschiedlich feministische Geschichten und Positionen, die halt, wie gesagt, teilweise Gastarbeiter migrantisch geprägt waren, teilweise schwarz geprägt waren, teilweise aber auch jüdisch geprägt waren, sich zusammengetan haben und damals wurde sozusagen halt noch ein Begriff, wurde sozusagen diese Konstellation als Rassismus betroffene Frauen verstanden. Und was auch dabei beachtet wurde, das habe ich jetzt nochmal vor kurzem von Hito Steil erfahren im Gespräch, dass die Nennung der Reihenfolge, in welcher Form, ne, also schwarz, jüdisch, migrantisch, wie auch immer genannt wurde, dass das immer zufällig war oder immer wieder gewechselt wurde. Es gab keine feste Reihenfolge. Und damit wollte man ein Stück weit auch genau diese Fragen von Hierarchisierung, von was ist wichtig, was ist unwichtig, halt auch ganz bewusst versuchen aufzulösen. Und ein anderer Aspekt, den ich auch noch ansprechen will, ist, es gibt ja, vielleicht wissen viele von euch gar nicht, dass es in den USA auch Weiße, ne? Gerade in der Kolonialzeit, als die USA noch eine Siedlerkolonie war, dass es auch sowas gab, sowas wie versklavte weiße Menschen, ne? Also irische Leute, die teilweise auch als weiße Sklavin gearbeitet haben. Und natürlich ist die USA inzwischen halt eine ganz andere Gesellschaft gekommen, wo zumindest was das Weißsein angeht Gruppen, die früher sozusagen, ne, als nicht nur als minderwertig rassifiziert wurden und auch versklavt wurden, inzwischen sozusagen im Kanon, im Mainstream der weißen amerikanischen Gesellschaft angekommen sind und deutsche oder auch irische US-Amerikanerinnen oder so haben jetzt natürlich eine ganz andere Position und auch einen ganz anderen Status nach wie vor als Schwarze und andere POCs, die eben nicht so, die nicht farbenblind sein können. Und das heißt, dass die Frage der Rassifizierung und auch was diese Rassifizierung im Laufe der Zeit bedeutet, sich halt verändert hat. Das, denke ich, halt ist auf jeden Fall auch ein Unterschied, wenn wir nochmal über, was wir heute auch im ersten Vortrag gehört haben, über die Fragen der Kolonialisation des osteuropäischen Raumes, ist denn zum Beispiel Antisemitismus und auch Antiziganismus eine Form von Rassismus oder sind das halt eigenständige rassistische Formen? Das sind Fragen, die ich jetzt natürlich auch nicht ad hoc beantworten kann, aber die spielen halt genau in dieser Debatte mit rein und die spielen natürlich auch bei der Frage mit rein, wenn es halt Formen von Rassismus sind, sind sie halt auch sozusagen, ne, Teil von POC-Communities, Teil von BIPOC-Communities oder nicht. Und ein letzter Punkt dazu ist ja auch, es gab auch schon früher so die Frage in Wald, ne, was hat zum Beispiel die Diskriminierung von sogenannten Gastarbeitern, der Gastarbeiter-Rassismus, mit anderen Formen von Rassismus zu tun? Ist überhaupt eine Form von Rassismus? Und das sind jetzt Debatten, die jetzt auch aktueller geworden sind und wo dann auch nochmal die Frage nach Rassismus komplizierter geworden ist, ne, und auch die kolonialen Aufladungen von Rassismus, inwieweit wir das denken müssen. Früher war der Fokus sehr, sehr stark auf den globalen Süden ausgerichtet und inzwischen gibt es halt den Shift auch, ne, in den südeuropäischen und in den osteuropäischen Raum, das innerhalb einer kolonialen Perspektive zu betrachten. Und da gibt es halt sicherlich nach wie vor differierende Ansichten und Einschätzungen, was die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten und auch die Ähnlichkeiten angeht, ne? Und ich denke, es gibt sicherlich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede.
Das war eine Aufnahme einer Veranstaltung von der Zukunftswerkstatt Diversity Check Ost-West von unserem Verein Fluxus Quadrat e.V.
Und wenn ihr noch mehr über uns rausfinden wollt, findet ihr alle Informationen in den Shownotes oder ihr besucht einfach unsere Website www.fluxus2.com. Da findet ihr auch alle Infos, falls ihr der Meinung seid, wir sollen unbedingt weitermachen mit unseren Projekten, wie ihr Fördermitglieder werden könnt oder uns spenden könnt oder auch anderweitig supporten könnt.
Falls ihr jetzt merkt, das reicht mir nicht, ich möchte mehr wissen, ich möchte wissen, was haben die noch mehr gemacht bei der Zukunftswerkstatt Diversity Check Ost-West, dann findet ihr die weiteren Podcasts hier auf der Seite oder auch auf www.fluxus2.com.